Nochmal schönen guten Morgen auch von mir aus. Ich freue mich, euch zu sehen, euch kennenzulernen. Einige kenne ich schon, habe ich schon gesehen und ich habe auch schon eine Taufschwester entdeckt. Und wir sind am selben Tag ins Wasser gestiegen, preis dem Herrn, und ist uns gut bekommen. Wir sind heute alle noch dabei, ist leider nicht von allen zu sagen. Gut, wir haben gerade eben, haben wir Weihnachten gefeiert. Ganz entscheidende Zeit. Es gibt eine Zeit vor Jesus Christus und es gibt eine Zeit nach Jesus Christus. Und das Wort ist Fleisch geworden und es wohnte unter uns, heißt es im Johannesevangelium. Und mit seiner Menschwerdung beginnt die Endzeit. Im Galaterbrief lesen wir, als aber die Zeit vollendet war, sandte Gott seinen Sohn. Der Heilsplan Gottes für die Menschen tritt in eine entscheidende Phase. Seit Jesus Christus vor rund 2000 Jahren zum Himmel aufgefahren ist, warten Christen auf seine Wiederkehr. Viele Menschen sind zum lebendigen Glauben an den Heiland gekommen, aber viele fehlen ihm noch. Jesus hat uns das Wort gegeben, den Heiligen Geist gesandt und seine Jünger und Nachfolger, also uns, dich und mich, zu Mitarbeitern und Botschaftern gemacht. Also wenn ich die männliche Form nutze, ne, alle männlich, weiblich und wenn es sein muss, auch diverse. Damit beginnt der Staffellauf, da beginnt der Startschuss mit der Geburt Jesu Christi. Eine Generation gibt die Glaubensinhalte an die nächste Generation weiter. Der Staffellauf ist noch nicht vorbei. Das ist das Thema heute. Der Apostel Paulus, der beschreibt den Glaubenskampf sehr oft mit Metaphern, mit Bildern aus dem Sportbereich. Er sagt, das gleicht einem Boxkampf. Ein erfolgreicher Kampf, wir haben es gerade eben auch gehört in der Textlesung, vielen Dank dafür, zieht gewiss auch eine Belohnung, den Siegespreis nach sich. Wichtig ist Paulus aber, dass Christen Recht kämpfen. Dass wir Recht kämpfen. Es geht nicht darum, etwas zu tun, um in Bewegung zu bleiben, etwas zu machen, religiöse Feiern abzuhalten, kann auch sehr schön sein, sondern Paulus rät uns, richtig zu kämpfen. Was bedeutet richtig kämpfen? Wer kämpft, der braucht ein Ziel. Er braucht eine Motivation. Wofür setze ich meine Kräfte ein? Lohnt sich die Anstrengung für mich oder andere? Verfüge ich über die richtigen Voraussetzungen? Habe ich genug Kraft, Ausdauer, Technik? Paulus wusste ganz genau, wofür und für wen er kämpfte. Sein unablässiger Eifer galt der Verbreitung des Evangeliums und der Botschaft des Kreuzes Christi. Auch das haben wir gerade eben noch mal sehr schön in der Lesung gehört. Und dafür nahm er jede Belastung in Kauf, körperliche Anstrengung, Gefahren durch Natur, feindlich gesonnene Menschen, feindliche Brüder sogar. Peinlich das zu sagen, aber Paulus ist so offen und wir wissen auch, wovon Paulus spricht. Auch das gibt es leider. Alles das hat er erduldet in Geduld, in Ausdauer und mit der Motivation, die ihm Gott gegeben hat. Wir kennen seine Reiseschilderung aus der Apostelgeschichte. Deutlich können wir daran sehen, bei den damaligen Bedingungen, was hat Paulus zurückgelegt? Was hat er für Mühen auf sich genommen? Meere durchkreuzt, Wüsten durchlaufen, auf felsigen Straßen gelaufen. Alles das hat er in seiner Schwachheit getan, weil der Jesus Christus in ihm mächtig war. Innerhalb weniger Jahre verbreitet sich das Wort durch das ganze Römische Reich, das ja das damalige Weltreich eben war, und darüber hinaus. Und besonders ging dieser Lauf oder die Entwicklung vonstatten, als die Verfolgung einsetzte. Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, Verfolgung der Christenheit, Ausbreitung des Christentums. Jetzt machen wir einen Zeitsprung. Wir sind in Deutschland 2021, vor 14 Tagen, drei Wochen. Eine Allensbach-Umfrage der FAZ kurz vor Weihnachten fördert Erschreckendes zutage. Nur noch die Hälfte aller in Deutschland lebenden Menschen bekennt sich in der einen oder anderen Form zum Christentum. Die Ergebnisse legen nahe, dass zum kommenden Weihnachtsfest, das war eine der Schlussfolgerungen aus dieser Studie, die Christenheit in Deutschland sich zahlenmäßig in einer Minderheit befindet. Jetzt muss ich euch leider mit ein paar Zahlen langweilen. Ich mache das aber ganz kurz. 1986 sagten 56% der Befragten, eine repräsentative Umfrage, ja, Jesus Christus ist Gottes Sohn. 86 waren es 56%. 2021 37% nur noch, ein Rückgang von 19%. Es glaubten an die Dreifaltigkeit im Jahre 1986 39%. Im letzten Jahr waren es nur noch 27%, Rückgang von 12%. An die Auferstehung der Toten glaubten 1986 38%. Es sind letztes Jahr noch 24%, ein Rückgang um weitere 14%. Zentrale Glaubensinhalte, Dreieinigkeit, Auferstehung des Fleisches, sind noch nicht mal in der verbliebenen Restchristenheit verankert. In den Landeskirchen beten die Menschen das Glaubensbekenntnis, und ich habe mit Menschen dort gesprochen, und die sagten, ja, weißt du was, die Hälfte davon glaube ich überhaupt gar nicht. Dann frage ich die, aber warum kommt ihr denn? Warum seid ihr denn hier, wenn ihr das nicht glaubt? Naja, es könnte ja doch was dran sein. Wir wissen, dass da was dran ist. Die Aussage der Bibel, dass in den letzten Zeiten der große Abfall vom Glauben stattfindet, kann nur die trösten, die kein Mitleid mit den Verlorenen haben. Ich habe viele Gespräche geführt mit Leuten aus Landeskirchen und habe mal gefragt, was denkt ihr denn so über Freikirchler? Und da sagten die, ja, die sind ganz nett, aber die kommen manchmal ein bisschen besserwisserisch rüber und manchmal ein klein wenig rechthaberisch und manchmal wirkt es ein bisschen hochmütig. Da habe ich gedacht, lass uns da mal in Ruhe drüber nachdenken. Das ist mal ein extra Thema wert, wie uns andere sehen. Weil das tut manchmal ganz gut, sich von außen mal anschauen zu lassen und mal zu sagen, was denkst du eigentlich über mich? Wie siehst du mich eigentlich? Was empfindest du mich? Wie empfindest du mich? Also wir wollen nicht hochmütig sein über Leute, die Glaubensgrundsätze nicht mehr teilen, weil Jesus Christus hat geweint über das verlorene Jerusalem. Wann haben wir zum letzten Mal geweint über verlorene Menschen? Schon mal geweint? Haben uns schon mal die vor Augen geführt? Die Penner, die Obdachlosen, die Prostituierten, haben wir geweint? Auch mal drüber nachdenken. Zurück zu den Glaubensinhalten. Der Staffellauf ist noch nicht vorbei. Was läuft hier falsch? Glaubensweitergabe von der jetzigen an die nächste Generation. Wenn wir uns die eben gehörten und die Zahlen noch mal vor Augen führen, dann dämmert uns, dass da gewaltig was falsch gelaufen ist. Und zwar nicht erst seit gestern, nicht erst seit der letzten Umfrage. Diese Riesenaustrittswellen aus der Kirche haben wir schon lange, auch aus Freikirchen. Beobachte das zum Beispiel in USA, in Lateinamerika. Menschen kommen raus aus der römisch-katholischen Kirche, werden Freikirchler. Es gibt ein riesiges Angebot da. Ich war gerade 5 Wochen jetzt in Südamerika, ein riesiges Angebot. Die Kirchen sind voll. Das ist die gute Nachricht, der gute Teil davon. Es gibt aber auch einen weiteren Teil. Es gibt eine Menge Leute, die, nachdem sie ein paar Jahre dort in einer freien Kirche waren, auch nicht mehr dorthin gehen. Da wechselt man noch von Baptisten zu Methodisten, von Methodisten zu Pfingstlern, von denen zu den Charismatikern, zu sonst wem. Und dann fallen die raus. Dann gehen die nämlich in gar keine Kirche mehr, in gar keine Gemeinde und in gar keine Versammlung. Also ich möchte uns davor warnen, uns froh zu machen, dass überall Erweckung stattfindet, dass überall Menschen zum Glauben kommen. Ja, Gott sei Dank, preis dem Herrn. Aber wir haben eine ganz große Verantwortung. Wir, die wir im Glauben stehen, durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit, haben eine Riesenverantwortung vor Gott und den Menschen. Wie steht es um Mission und Evangelisation in Deutschland? Früher in den 60er, 70er Jahren, Zeltmission, die Zelte waren voll, Menschen kamen zum Glauben, es war ein Rieseninteresse da. Heute sieht man ab und zu noch mal, Covid-Zeiten sowieso nicht, sieht man ab und zu Einzelgänger. Ich habe so viele Einzelgänger gesehen in Hannover, in Hamburg, in Deutschland, in Kanada, in vielen, vielen Städten Einzelgänger. Ich habe fast alle von denen angesprochen. Ich habe gesagt, Bruder, Sie stehen hier auf der Straße, preis dem Herrn. Ja, das mache ich schon seit Jahren. Ich rufe Menschen zu Jesus Christus. Ich sage mal eine Frage. Hat Paulus uns nicht zu zweit ausgesandt? Hat Jesus Christus uns nicht immer zu zweit ausgesandt? Und das aus gutem Grund. Wissen wir aus dem Prediger, wenn einer fällt, wo ist der andere, der ihm aufhilft? wenn einer entmutigt ist, wo ist der andere, der ihn hochhilft? Und alle von denen, mit denen ich gesprochen habe, alle haben gesagt, nein, im Moment hätten sie gar keine Gemeinde. Das waren Einzelkämpfer. Und dann habe ich die gefragt, sag mal, ist es mehr die Freude am Evangelium, die euch treibt, die frohe Botschaft zu verkündigen? Oder was ist sonst noch ein wichtiger Grund für euch? Und dann kommt etwas, das hört man sehr oft so aus dem religiösen Bereich, ja, Hesekiel, ne, ich habe dich zum Wächter bestellt und wenn du dich nicht warnst, dann werde ich das von deinem Kopf fordern. Das heißt, es ist pure Not und pure Angst, die manche von den Evangelisten da raustreibt und Straßenpredigern, nicht alle, aber sehr viele von denen, mit denen ich gesprochen habe, pure Angst vor einer Strafe Gottes. Und ob das eine richtige Motivation ist, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Die einstmals bundesweite Aktion Pro Christ hat deutlich an Bedeutung eingebüßt. Traditionelle Radioarbeit ist fast zum Erliegen gekommen. Wir haben mal Radio gemacht, drüben in Porz, Radio Bonn-Rhein-Sieg. Wir haben zwischen 10.000 und 15.000 Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht mit den Sendungen. Und es waren alles ältere Geschwister, die das gemacht haben. Die waren in den 70ern und in den hohen 80ern. Ein, zwei Jüngere waren dabei. Und ich sprach vor 3 Jahren, sprach ich dem Bruder, der das geleitet hat und sagt, hör mal, was ist das? Seid ihr gar nicht mehr auf Sendung? Was ist los? Was ist passiert? Sagt er, ja, wir haben das leider einstellen müssen. Wir haben das Studio geschlossen, wir haben die Anlage verkauft. Sag ich, wieso? Warum habt ihr keine Nachfolger gefunden? Ja, wir haben keinen gefunden, es wollte keiner machen. Sag ich, in ganz Köln habt ihr niemanden gefunden, der per Radioarbeit das Wort Gottes weiterleiten wollte? Nee. Sagt er, wir haben in allen Gemeinden Aufrufe gemacht, kein Interesse. Gut, mittlerweile hat sich vieles in das Internet verlagert. Gott sei Dank, es gibt riesige Angebote da. Es ist sprunghaft zu sehen, wer dort evangelisiert und welche Mittel und Wege die Menschen finden, um das Evangelium zu verbreiten. Und das ist wirklich erstaunlich. Wir haben gerade eben diese großen Glaubenslücken uns angeschaut. Es ist wirklich erstaunlich, was heute zu betrachten ist. Wir haben eine Zeit, wir leben in einer Zeit, die noch nie so gut ausgestattet war mit dem Wort Gottes, gedruckt, geschrieben, auf Hör-CDs im Internet. Es gibt Kommentare, griechisch, hebräisch, Übersetzungen in allen Formen, Farben, aus allen Jahrhunderten. Es gibt die Lutherbibel, könnt ihr nachblättern, 1546. Es gibt herrliche Instrumente durch, Konkordanzen und alles, fast alles kostenlos. Und wie steht das in diesem Verhältnis dazu, zu diesen riesigen Löchern, die sich da im Glaubenswissen oder in den Glaubenssätzen überhaupt offenbar machen? Freie Christengemeinden, habe ich gerade gesagt, sind viel weniger betroffen. Wir sind ein bisschen bibeltreuer, wir sind ein bisschen standorttreuer, wir sind ein bisschen konservativer. Wenn wir einmal in der Gemeinde sind, dann bleiben wir da normalerweise auch, wenn nicht wichtige Gründe dafür sprechen, mal zu wechseln. Es gibt starke Trends gegen das Christentum, Missbrauchsskandale, die seit Jahren das Bild der Kirche verunstalten und die Glaubwürdigkeit der Amtsträger untergraben. Wenn man einem was von Gott erzählt oder von Jesus Christus, ja, die Kirche, ich weiß, was mit der Kirche los ist, lesen Sie denn keine Zeitung? Ja, natürlich, ich weiß das auch. Aber das ist der erste Blocker, den man uns entgegenstellt, wenn wir dann von Gottes Wort reden wollen. Der Wertewandel in vielen modernen Gesellschaften, muss man nicht lange drüber reden. Was gestern heilig war, was gestern Gesetz war in der Welt und bei Gott, das stellt man heute locker auf den Prüfstand und sagt, naja, das ist zeitlich bedingt, so wichtig ist das heute auch nicht mehr. Kritische Sicht. Es gibt, und das mehrt sich jetzt in der letzten Zeit, also es wird jetzt sehr, sehr viel stärker werden. Wir haben eine Diskussion über Kolonialismus. Wir fangen jetzt an, die Raubgüter oder die erworbenen Güter, die gestohlenen oder geschenkten Güter zurückzugeben im großen Stil. Frankreich hat damit angefangen, Deutschland wird danach ziehen an die afrikanischen Staaten, wo sie denn herkommen oder wo sie herstammen. Und auch dort fängt man an, Mission und Evangelisation mit ganz anderen Augen zu sehen. Ich habe das auch jetzt in Südamerika gesehen. Es gibt eine ganz starke Ausbreitung des Christentums. Dafür können wir unserem Herrn Jesus Christus sehr dankbar sein und den Menschen, die sich da zur Verfügung stellen. Es gibt aber auch einen sehr starken Drang zu den indigenen alten Religionen und Glaubenssätzen. Die katholische Kirche hat das Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang mitgemacht und hat das auch gefördert, diesen Synkretismus, diese Verschmelzung von heidnischen Dingen und sogenannten christlichen Dingen, was nicht geht, aber die haben es halt möglich gemacht. Es ist kein Problem, wenn man in Indianergemeinden besucht, die können die Pachamama, das ist die Mutter Erde, anbeten und verehren und ihr Opfer bringen und gleichzeitig die Maria. Und man hat das denen damals verkauft, ja, ihr glaubt an die Pachamama, die Maria ist so eine Art Pachamama, da haben die gesagt, das ist ja toll. Ja, auf der Ebene können wir uns finden. Und da haben die sich dann auch gefunden. So, wie funktioniert das? Was ist die Quintessenz aus dieser Studie, die das Allensbach-Institut gemacht hat? Wir beschreiben diesen Prozess. Zuerst verlieren die Menschen den Glauben an die wesentlichen Inhalte des Christentums. Dieser Prozess ist inzwischen weit fortgeschritten. Nur noch eine Minderheit bekennt sich zu den zentralen Inhalten der christlichen Lehre. Und nur jeder Zehnte fühlt sich einer der christlichen Kirchen eng verbunden. Erst nach dieser inneren Abwendung folgt in dem zweiten Schritt der Kirchenaustritt. Jetzt was nun? Wenn wir das hören und sehen, Regel Nummer 1, nicht in Trübsal verfallen. Nicht negativ werden und sagen, ja, es wird alles schlechter, die Leute gehen nicht mehr zur Kirche, das hat keine Bedeutung mehr, das Christentum, der Islam wird immer stärker und wir werden immer schwächer. Das ist die falsche Einstellung. Jesus Christus ist der Herr der Gemeinde und er allein baut seine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Der Weg des Wortes zu den Menschen geht über die Predigt. Deshalb versammeln wir uns jede Woche mindestens einmal und wollen hören, was das Wort Gottes in meine spezielle, in unsere spezielle Lebenssituation hineinsprechen möchte. Römer 10, 13. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Die Bibel enthält eine Fülle von Anregungen, Anweisungen, die Christenheit, das Evangelium weiterzugeben. Wir haben gerade eben in der Textlesung gehört, Thomas hat es uns vorgelesen, Paulus sagt, ich bin eingesetzt als Prediger, Evangelist, Apostel und so weiter. Wir alle sind eingesetzt. Jeder einzelne von uns ist eingesetzt, in seinem Bereich das Wort Gottes weiterzugeben. Dann lesen wir die Schriftstelle jetzt dazu. Die wollen wir uns nochmal ausführlicher anschauen, die auch der Thomas genannt hat. 2. Timotheus 4, Vers 1 und 2. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Da sagt dieser Paulus zu dem Timotheus. Und wenn ihr euch erinnert, Paulus wird als klein untersetzt und nicht besonders ansehnlich in der Bibel geschildert. Er selber spricht auch ohne Hemmung davon. Und könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass dieser kleine, glatzköpfig war er auch noch, was auch keine Schande ist, der steht vor dem Timotheus und sagt, ich beschwöre dich. Manchmal, ich habe mir die Szene vorgestellt, das ist, wenn der ein Jackett angehabt hätte, das ist so, wie man hier in Köln sagt, den habe ich am Fraß hier packt. Dass man den an den Aufschlägen packt und sagt, ich beschwöre dich, sagt Paulus zu Timotheus. Warum muss Paulus den beschwören? Wenn wir etwas sagen, ich beschwöre dich, dann wollen wir jemanden überzeugen, etwas zu tun, was diese Person im Moment vielleicht noch nicht entschlossen ist zu tun. Eine Person, die vielleicht noch schwankt und nicht ganz sicher ist. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus. Und er stellt ihm die Wichtigkeit dessen, was Paulus jetzt sagen will, nochmal vor Augen und sagt, wir stehen hier vor Gott und Jesus Christus und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Das unterstreicht die Dringlichkeit dessen, was ich dir zu sagen habe. Pass jetzt ganz gut auf. Dann sagt er, Vers 2, predige das Wort. stehe dazu, zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Paulus ruft Timotheus auf, das Wort zu predigen und zu dem geoffenbarten Willen Gottes zu stehen. Auch wir sind gehalten, nicht unsere Ideen, nicht unsere Meinungen, nicht unsere speziellen Auslegungen oder gar Sonderthemen zu predigen, sondern ausschließlich das Wort. Deshalb heißt es ja auch ein Grundsatz der Reformation, eine Säule sola scriptura, nur die Schrift. Welches ist der beste Zeitpunkt zum Predigen? Zu gelegener und ungelegener Zeit, sagt Paulus. Jeder Moment ist also dazu geeignet, das Wort Gottes weiterzugeben. Die Formulierung gelegene oder ungelegene Zeit bedeutet nicht, dass wir die Leute abnerven. Dass wir sagen, wir entscheiden, wann gelegene und ungelegene Zeit ist, um diese Leute da zuzutexten, wie man das leider auch manchmal sieht und hört. Gelegene oder ungelegene Zeit, das bezieht sich oft auf uns. Fragen wir bei einer Gelegenheit zur Evangelisation, zum Weitergeben des Glaubens, nicht danach, nach unserer augenblicklichen Befindlichkeit. Den Fehler, den mache ich sehr, sehr häufig. Sehr häufig. Denn ich habe dann so einen inneren Impuls und dann sage ich, Mensch, geh doch hin und sag. Und dann denke ich, ach nee, kannst du doch nicht machen, hier vor den Leuten. Nee, wie wirkt das denn? Und vielleicht ist das dem gar nicht recht, wenn ich das jetzt mache. Habe ich mir oft selber ein Bein gestellt. Und einmal ist es mir so gegangen, da hat der Herr echt Gnade geschenkt. Ich habe jemanden im Zug gesehen und ich bin im Zug gependelt, immer von Siegburg nach Köln. Da fiel mir jemand auf im Zug, sah sehr, 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 sehr traurig aus, den Kopf an die Scheibe gelehnt, das macht man eigentlich nicht, sondern man legt sich immer ein Kissen dahin oder so. Wer mit dem Zug fährt, weiß das, scheppert man im Kopf gegen die Scheibe, sehr unangenehm. Und wenn jemand das tut, dann kann man davon ausgehen, dass er traurig ist. Und ich habe das gesehen und ich hatte so einen inneren Impuls und sagte, Mensch, geh doch mal hin. Weil ich hatte es echt gespürt. Ich habe, sorge dich nicht, leg alles in meine Hände. Ich bin der Herr, ich kümmere mich um die Angelegenheit. Ich wusste ja nicht, was das ist. Und ich dachte, ich habe jetzt den Auftrag oder den inneren Impuls, den Antrieb, das zu sagen. Das habe ich mir aber verkniffen. Ich habe gesagt, nee, ich werde jetzt nicht aufstehen, im vollen Zug dorthin zu gehen, zu so einem Vierersitz und dann sagen, Entschuldigung, darf ich Ihnen mal gerade was sagen? Ich sehe Sie sehr traurig und ich möchte Ihnen gerne ein aufmunterndes Wort sagen. Habe ich nicht gemacht, ich habe gekniffen. Ein paar Tage später, ich sitze wieder in dem Zug und schaukel da so rum, fällt mein Blick auf wen? Auf diese Person. Wieder da, immer noch traurig. Da habe ich gedacht, zweite Chance. Unser Herr ist ein Gott der zweiten Chance. Also, raff dich auf und geh hin. Ich habe gesagt, nee, das werde ich mal genau nicht tun. Die Situation ist genau dieselbe. Ich bin genau gehemmt, mich in der Öffentlichkeit da auf jemanden zuzubewegen, den ich überhaupt gar nicht kenne. Habe ich nicht gemacht. Da habe ich gedacht, Mensch, jetzt hast du es richtig verbockt. Du hättest einen Menschen trösten können und hast es nicht getan. Und du bist berufen, das zu tun, den Segen weiterzugeben, den Trost weiterzugeben und du hast es nicht gemacht, echt schlecht gelaufen. 8 bis 10 Tage später, wir hatten einen Termin in einem Restaurant, ein Arbeitsessen und dann fällt mein Blick auf eine S-Bahn-Station und habe ich gedacht, ach Mensch, da gucke ich mal nach, vielleicht kann ich von da aus gut nach Hause fahren. Gehe die Treppe dann so hoch, fällt mein Blick auf einen Menschen. Steht diese Person da? Die ich schon zweimal vermieden habe, der ich ausgewichen bin. Dann habe ich gedacht, Junge, jetzt los. Mich hingegangen, habe gesagt, schönen guten Tag, Entschuldigung, dass ich Sie anspreche. Und dann sagte die Frau, sagte, ich verstehe Sie nicht, sprechen Sie, ich sage, was sprechen Sie? Spanisch. Nun ist meine Frau Südamerikanerin, spreche ich auch Spanisch. Ich habe nur gedacht, preis dem Herrn. Ich habe gesagt, glauben Sie an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Guckt die mich an und großen Augen sagt, ja, ja, das tue ich. Dann sage ich, okay, dann ist Ihnen das nicht unbekannt, was ich Ihnen jetzt sage. Und dann sagte ich ihr das. Sorgen Sie sich um nichts, sagt der Herr, ich kümmere mich um deine Angelegenheit und werf all deine Lasten auf mich. Und die Frau, die ist, war wie vom Donner gerührt. Und dann kam der Zug und sie stieg ein und ich habe es auch nie wieder gesehen. Nie wieder. Und das hat mich daran erinnert, als ich hier nochmal in die Formulierung da reingegangen bin, die Schriftstelle, gelegene oder ungelegene Zeit. Die Zeit ist immer gelegen. Die Zeit ist immer richtig, das Wort Gottes weiterzugeben. Das muss nicht immer eine große Predigt sein. Das muss nicht immer eine Auslegung sein von irgendwas. Es reicht ein Vers. Es reicht eins dieser herrlichen Glaubenslieder, die wir haben. Eine Strophe weiterzugeben. Wichtig ist es, dass wir Menschen wahrnehmen, dass wir Menschen in den Blick nehmen, dass uns Menschen auffallen, dass wir nicht einfach durch eine Stadt laufen, durch eine Fußgängerzone und nur auf uns schauen, auf unsere Sachen. Habe ich auch oft gemacht, habe ich gedacht, oh nee, jetzt kommt da noch einer auf mich zu, schnell weiter, ich muss ja den Zug noch kriegen. Ja, ich habe den Zug gekriegt, aber ich habe die Chance verpasst, jemand anderem was über Jesus zu erzählen. Ja, der wollte ich wahrscheinlich bloß anschnorren. Ja, eben deshalb. Eben deshalb. Also, die gelegene Zeit ist immer da. Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Das Wort Gottes und das Evangelium sind eine gesunde, eine heilsame Lehre. Jesus vergleicht sich unter anderem mit einem Arzt, der die Kranken aufsucht und nicht die Gesunden. Aber das Evangelium ist nicht jedermanns Ding. Denen, die verloren gehen, ist es eine Torheit, ja ein Geruch des Todes. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, ist es eine Gotteskraft. Es gibt Menschen, die frohe Botschaft von der Errettung der Sünder nicht ertragen können. In ihrem Stolz lehnen sie es rundheraus ab, als Sünder bezeichnet zu werden. Das hat jeder von euch erlebt, wenn ihr mal gesagt habt zu jemandem, du, das ist nicht in Ordnung. Oder sagen Sie mal, das ist eine Sünde, grobe Sünde vor Gott. Ich habe nichts getan. Alle Leute streiten ab und sagen, was, ich? Nee, Mörder, Totschläger, Vergewaltiger, Kinderschänder, das sind Sünde. Aber hören Sie mal, ich habe einen ordentlichen Beruf, ich habe Familie. Dann schalten die gleich auf Durchzug, oder? Die Mauer fällt runter. Stolz, sie lehnen es ab, die gesunde Lehre zu ertragen. Und dann eigene Begierden. Stattdessen wenden sich die Menschen heidnischen Lehren zu, Philosophien, Esoterik und begehen allerlei götzendienerische Aktivitäten, suchen sich eigene Gurus, die ihren Vorstellungen entsprechen. Menschen basteln sich selbst gezimmerte Gedankengebäude zusammen, die ihre Sehnsüchte befriedigen. Verführte Menschen laufen in hellen Scharen denen zu, die ihnen die abwegigsten Versprechungen machen. Garten- und Baumärkte bieten Buddha-Statuen. Engelstatuen sind fast genauso beliebt wie Buddha-Statuen. Das ist so das letzte religiöse Ersatzstück, was sich viele Menschen suchen. Vers 4. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, mein Wort ist die Wahrheit. Und das Wort Gottes, wissen wir alle, ist ein zweischneidiges Schwert. Es verletzt Eigenliebe, Stolz, Selbstwertgefühl der unerretteten Menschen. Das wollen viele nicht hören, deshalb wenden sie sich ab. Und alles andere außerhalb der göttlichen Wahrheit, alles menschliche Reden, was nicht der Wahrheit der Bibel entspricht, sind Vernünfteleien, gehören zu den Fabeln und dort suchen sich Menschen das, was ihnen helfen soll, die innere Leere zu füllen. Merke, es gibt kein geistliches Vakuum. Wenn Gott nicht da ist, ist was anderes da. Menschen glauben alles Mögliche. Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Paulus ermahnt Timotheus, nüchtern zu sein. Er möge in jeder Situation die Ruhe bewahren, sich nicht von Emotionen hinreißen lassen, egal was auch passieren mag. Der Dienst wird einfach nicht sein. Ertrage Leid. Obwohl Timotheus und jeder Christ die beste Nachricht der Welt kennt und verkündigt, wird die Erfahrung von Leid, Ablehnung, Zurückweisung nicht ausbleiben. Das Wort bringt auch Entzweiungen, Familien. Doch trotz alledem soll er seinen evangelistischen Dienst vollbringen. Und das, was Paulus dem Timotheus sagt, gilt das nicht auch für einen jeden und eine jede von uns? Das Evangelium von Jesus beruft uns zu Mitarbeitern und Botschaftern, sagt er im 1. Korinther 3,9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerwerk oder Ackerfeld und Gottes Bau. 2. Korinther 5,20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm, in Christus, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das hat die Welt dringend nötig. Denn die Welt ohne Gott ist tot und blind in Sünden. Tja, so waren wir ja auch. Unter welchen auch wir, das ist auch wichtig, wenn wir das Wort weitergeben, wir sind nicht die Besserwisser und die Schlaumeier, sondern wir sind begnadigte Sünder, begnadigte, errettete Sünder. Epheser 2,3, unter welchen auch wir alle weiland unseren Wandel gehabt haben in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Also Gott ergreift die Initiative, er kommt zu uns Menschen, berührt uns durch seinen Geist und erweckt den uns in der Schöpfung gegebenen, von ihm eingehauchten, aber durch unsere sündhafte Natur abgetöteten Geist in uns zu neuem Leben. Und was er in uns getan hat, das will er in anderen auch tun. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Genau das beschreibt die Aufgabe Jesu und auch unsere Aufgabe. Wie steht es jetzt darum? Wenn wir lesen, uns ist kein anderer Name gegeben, durch den wir sollen selig werden. Interessante Geschichte. Gerade eben sitze ich im Auto hier auf dem Weg hierher und höre im Deutschlandfunk, übertragen sie eine überreligiöse Feier. Moslems, Juden und Christen haben sich versammelt, um gemeinsam Gott zu feiern. Also, so geht's nicht. Das ist alles gut gemeint. Aber so geht's nicht. Jesus Christus, der ist sehr inklusiv. Das Heilsangebot gilt für alle. Aber ist auch sehr exklusiv. Wer nicht an ihn glaubt, der hat's leider verpasst. Auch das müssen wir den Leuten sagen. Da kommen wir nicht drum rum. Auch bei aller guten Nachbarschaft, bei aller guten Freundschaft mit Menschen römisch-katholisch, mit Juden, mit Moslems, das müssen wir den Leuten sagen. Da kommen wir nicht drum rum. Nicht immer schön, führt dann auch manchmal schnell zum Ende, aber es muss nicht so sein. Menschen, das habe ich immer wieder festgestellt, respektieren es sehr, wenn wir ein klares Bekenntnis haben zu Jesus Christus. Ein klares Bekenntnis. Das heißt nicht, dass wir alles besser machen, alles besser wissen, alles besser können und uns besser fühlen. Das mal gar nicht. Sondern wir sind begnadigte Sünder, wie Luther gesagt hat in seiner letzten Handschrift auf dem Zettel, wir sind Bettler, das ist wahr. Und nur aus Gnade und Barmherzigkeit sind wir errettet. Und das will Jesus Christus anderen auch schenken. Und deshalb gehen wir in Demut und Barmherzigkeit und Langmut zu den Menschen. Ich habe mal hier zusammengestellt die Verse, ich werde die nicht ganz lesen. Die Verse, die verschiedene Gruppen ausschließen aus dem Reich Gottes, aus der Offenbarung. Die Verzagten, die Feigen, die Ungläubigen, Gräulichen, die Totschläger, die Hunde, die Zauberer, die Abgöttischen, alle, die Liebhaben, die Lüge, kein Hurer, Götzendiener und so weiter. Ungerechte werden das Reich nicht erben, weder Weichlinge noch Knabenschänder, noch die Diebe, noch die Geizigen und so weiter. Ihr kennt die Stellen. Es gibt nur einen Ausweg, die Bekehrung der Menschen. Und das ist jetzt ganz wichtig, das ist allein das Werk Gottes. Es ist allein das Werk Gottes, es ist nicht unser Werk. Also ich kriege immer so ein bisschen Kribbeln, wenn dann manchmal so auf verschiedene Treffen oder so, na, wie viel hast du denn schon zum Glauben geführt, wie viel hast du denn bekehrt? Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich weiß nicht, ob ich irgendjemanden zum Glauben geführt habe. Ich weiß, dass ich manchen zum Fallstrick geworden bin auf dem Weg zum Glauben, dass ich manchen zum Hindernis geworden bin auf dem Weg zum Glauben, aber ich vertraue darauf, dass Jesus Christus das, was ich verbockt habe, gut macht. Weil er weiß, wen er berufen hat, und wenn ich nicht in der Lage bin, wenn ich eine Chance nicht ergreife, wenn ich vielleicht sogar Leute abschrecke vom Christentum, dass Jesus Christus diese Menschen immer noch erreicht. Und wenn er die nicht durch mich erreicht, dann erreicht er sie in seinem weisen Ratschluss durch jemand anders. Und vielleicht eben durch dich. Der Glaube an den Stellvertretertod Jesu für mich und meine Sünden und meine Rechtfertigung durch Jesus ist absolut notwendig. Jeder, der nicht an Jesus Christus glaubt, wird verloren gehen. Johannes sagt Jesus Christus über den Heiligen Geist. Und wenn jener, der Beistand, der Tröster, der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Seht ihr, und diese Abwehrhaltung von Menschen, ja, ich bin doch kein Sünder, ich habe doch nicht gesündigt. Doch, glaubst du an Jesus Christus? Ja, preis dem Herrn. Glaubst du nicht an Jesus Christus? Bitteschön. Von der Sünde, weil du nicht an Jesus glaubst. Du glaubst nicht an Jesus, das ist die Sünde. Und viele Menschen verstehen überhaupt nicht. Die fragen dann manchmal und sagen, ja, was wäre dann mit Hitler, mit Stalin, mit Mao Zedong? Dann kann ich denen nur sagen, ja, wenn die sich bekehrt hätten, wenn die auf die Knie gegangen wären und hätten gesagt, Jesus Christus, ich bin ein Mörder, ein Totschläger, ich habe gegen dich gesündigt und gegen die Welt, dann hätte Jesus Christus Jesu Blut ausgereicht, das alles abzuwaschen. Den gesamten Holocaust, die gesamte Ausrottung der Bauern, des Bauerntums in China und unter Stalin, alles das hätte ausgereicht. Und das reicht aus, aber das ist den Leuten schwer klarzumachen. Die sagen, das kann doch nicht sein. Doch. Jesus Christus ist nicht für es kleine, große Sünden. Gibt es gar nicht. Wir wissen das als Christen. Es gibt keinen Unterschied, kleine, große Sünde. Jede Sünde trennt uns von Gott. Fertig. Jede. Es gibt keine große, kleine Sünde. Wir sind alle Sünder vor Gott. Wir ermangeln alle der Gerechtigkeit. Alle. Ohne Ausnahme. Prediger, Evangelisten, Leiter. Egal wer. Alle. Wir brauchen jeden Tag die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Deshalb wäscht Jesus uns die Füße, den Jüngern. Das ist, was wir brauchen. Wir laufen durch die Welt, wir machen uns schmutzig. Am laufenden Band machen wir uns schmutzig. In Worten, in Werken, in Gedanken. Der Unglaube ist der allergrößte Fehler. Schauen wir uns nochmal einen Vers an, Galater 5, 19 oder einen Abschnitt. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ein sehr klarer Warnhinweis. Diese Aussage, die hat einen endzeitlichen Aspekt. Das heißt, es ist das endgültige Gericht über die, die das alles verbrochen haben und Jesus Christus nicht angenommen haben. Das hat aber auch einen ganz starken Gegenwartsaspekt. Menschen, solange sie leben, haben die Chance auf Umkehr. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ist sehr banal, aber es ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht, weil es so banal ist. Solange Menschen leben, dürfen wir Hoffnung haben, dass sie umkehren. Und wir dürfen das nicht nur hoffen, wir dürfen für Menschen beten, die uns der Herr aufs Herz legt. Irgendwelche Nachbarn, Familienmitglieder, sonstige, nehmen wir sie ins Gebet und rechnen wir damit, dass Gott Menschen erreicht. Solange Menschen leben, besteht die Chance zur Umkehr. Liebe Gemeinde, vergessen wir nicht, dass wir nicht einen Deut besser waren als die, die Jesus im Glauben noch nicht angenommen haben. Vergessen wir das nie. Unser Herr Jesus will nicht, dass auch nur einer verloren gehe, wie es im Jakobusbrief heißt. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliches für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann, jede Frau Raum zur Buße habe. Jeder, ausnahmslos. Auch Kim Jong-un, auch Herr Putin, auch Herr Biden und wie sie alle heißen, Kanzler Scholz, alle. Jesus Christus will, dass alle Menschen zur Buße kommen. Durch unseren Beitrag, Staffellauf, können wir verlorene Menschen erreichen. Der Herr kennt die Seinen. Jesus weiß genau, wer auf seinen Ruf antworten wird. Jesu Gnade und Barmherzigkeit können jeden erreichen. Denken wir an den Christenverfolger Saulus, den wir heute als Paulus so bewundern. Denken wir an den Sklavenhändler John Newton, wir haben es gesungen heute zum Eingang. Ein mieser Sklavenhändler. Ich war tot, ich war verloren und du hast mich gefunden. Das soll uns Hoffnung machen. Denken wir an die Millionen und Abermillionen Sünder, die sich von Jesus aus der Finsternis zum Licht bekehren ließen. So, da wir jetzt also nicht wissen, wer sich bekehren wird, sollten wir das Wort reichlich aussäen. Wir kennen das Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld. Nicht jede Saat geht auf, nicht alles, was aufgeht, bringt Frucht. Okay. Aber das Buch Prediger, Kapitel 11, Vers 6, hat einen sehr weisen Rat für uns. Es heißt dort, am Morgen säe deinen Samen und lass deine Hand bis zum Abend nicht ruhen. Denn du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das, oder ob beides miteinander gut gerät. Eine große Ermutigung für uns. Daher können wir das Wort reichlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit ausstreuen. Gott wird unzweifelhaft das Seine tun, was nötig ist, seinen Ratschluss auszuführen. Deshalb brauchen wir auch nicht enttäuscht zu sein, wenn sich Menschen nicht bekehren, mit denen wir sprechen, für die wir vielleicht länger beten. Ist nicht schlimm. Erfahrene Evangelisten, die sagen, jeder, der sich bekehrt, hat auf seinem Weg bis zu einem Dutzend Begegnungen mit Christinnen und Christen gehabt. Ist doch schön, wenn du und ich, wenn wir einer wenigstens von diesem Dutzend sind. Paulus sagt es doch so. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Also, entspannen wir uns. Jeder, der das Wort sät, hat Anteil am Werk Gottes. Weil unser Herr alles in seiner Hand hat, können wir uns von jedem Leistungsdruck entlastet fühlen. Was sollten wir tun? Hören wir auf Paulus, 2. Korinther 13, 11. Zuletzt, Brüder und Schwestern, lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermahnen. Stellen wir uns Jesus Christus neu zur Verfügung. Jesus will und kann jeden gebrauchen. Er kann aus Abrahams Kindern Steinen Abrahams Kinder erwecken. Und wenn wir nicht reden, werden Sparren und Mauern sprechen. Wollen wir, dass Steine unsere Arbeit machen? Wir beten sehr oft, der Herr möge Arbeiter in die Ernte schicken. Das trägt er uns ja auf und sagt, die Felder sind weiß. Bete darum, dass er Arbeiter schickt. Kann es sein, dass du und ich diese Arbeiter sind? Sehr wahrscheinlich. Der Herr heuert uns an für unsere Arbeit in seinem Weinberg. Was steht ihr hier so müßig rum? Sagt er. Kommt. Hören wir auf besondere Gelegenheiten oder besonders günstige Umstände für die Verbreitung des Wortes zu warten. Sonst geht es uns, wie Prediger 11,4 sagt, wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Kommen jetzt zum Schluss. Was sollten wir tun? Erstes, vor Gott Buße tun über unsere Untätigkeit, unsere Lauheit und Ich-Bezogenheit. Ich will hier keinem zu nahe treten. Ich kenne euch, die meisten nicht. Ich weiß nicht, was ihr macht, wie oft ihr evangelisiert, wie oft ihr Wort weitergebt. Es sind die gemeint sind. Also ich bin gemeint. Wir bitten Jesus Christus um die Leitung durch den Heiligen Geist, die uns in alle Wahrheit führt. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus um Freimut, sein Wort zu verkündigen. Wir bitten ihn, uns die Menschen zu zeigen, die wir ansprechen sollen. Und wir bitten ihn auch um die Gabe des Zuhörens. Es ist so wichtig, Menschen zuzuhören. Erstmal zu hören, was bewegt dich, was betrifft dich, was bedrückt dich. Und eins, was wir nicht machen sollen, das ist ganz wichtig. Ich weiß, ich habe die Zeit wahrscheinlich schon etwas überzogen. Hoffentlich fällt keiner, wie damals bei Paulus, aus dem Fenster. Ich bin nicht in der Lage, euch lebendig zu machen. Ich glaube es nicht. Ich komme aber jetzt zum Schluss. Was wir nicht machen sollten, wir leben in Covid-Zeiten. Ich habe deshalb auch gar nichts dazu gesagt, weil es steht uns bis hier oben. Lasst euch nicht in die Seuche der Fragen und Wortgefechte verwickeln. Ich war unterwegs auf dem Weihnachtsmarkt hier in einer Stadt etwas weiter weg, stoß auf einen evangelistischen Stand. War irgendwie so eine traurige Stimmung. Grauer Himmel, graue Tannenbäume, es nieselt. Die Leute am Stand waren auch nicht so fröhlich. Und das Erste, ich spreche die an und sage, hallo, toll, dass ihr hier auf der Straße steht. Ja, wir sind immer hier, einmal im Monat und so. Und ich sage, und wie läuft's? Beißen die Fische? Ach nee, das wegen Covid und sonst was. Und die kommen dann gleich und dann impfen und sonst was. Leute, halten wir uns fern von sowas. Covid und keine Pandemie, keine Pest, keine Cholera ist so schlimm wie das Endgericht für die Menschen. Verzetteln wir uns nicht in solchen der Wortgefechte und solche anderen Dinge beim Evangelisieren, beim Weitergeben, beim Sprechen über unseren Glauben, von der Hoffnung, die in uns ist. Beschränken wir uns auf das, was Jesus Christus Gutes in uns und an uns getan hat und geben das weiter. Lassen wir uns nicht auf irgendwelche Felder ziehen, die nur Zwietracht bringen, nur Ärger bringen und die nichts Gutes bringen. Ganz einfach. Denn egal, ob Anhänger von Regierung, Geimpfte, Ungeimpfte, ob die Menschen dieses tun oder jenes tun, alle brauchen Jesus Christus. Das ist die Botschaft, die wir weitergeben dürfen. Und ich habe unten bei euch im Schrank, Anke hat mich rumgeführt, das Gebäude gezeigt. Letztes Mal, als ich hier war, ihr habt einen Schrank voller evangelistischer Literatur, sehr schöner Literatur. Hoffen und beten wir, dass wir die Sachen bald unter das Volk bringen können. Und dazu wünsche ich uns allen die Gnade und die Friede unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem ausgestattet hat, was wir brauchen, um sein Werk auszurichten. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße, wir sind seine Ohren und wir sind sein Mund. Amen. Wir wollen noch eine Gebetsgemeinschaft halten.